So, ja, grüße euch nochmal. Danke Simon, Joe, super. Die Lieder, ich verstehe beim Schweizerdeutsch nicht alles, muss ich ehrlich zugeben. Und ich muss mich extrem konzentrieren, wenn ich will. Beim Skifahren manchmal laufen Dinge falsch, das nützt nicht. Ja. Seit die Sünde in die Welt kam, geschehen so Dinge, gell. Heute Vormittag war das Haupt- und Unterthema mit Christus leben und Nachmittag mit Christus etwas erleben, mit Jesus etwas erleben. Und manchmal ist es ziemlich einseitig. Wir fragen immer, was wollen wir mit Jesus erleben? Aber die Frage zurück, was will Jesus mit uns erleben? Mehrere Gespräche jetzt über Gebet gehabt, es ist immer sehr gut und erfrischend, die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Eins ist mir auch mal aufgefallen, wir sagen ja Gott im Gebet andauernd, wie es uns geht, und das sollten wir auch. Aber Frage an dich, hast du Gott schon einmal gefragt, wie es ihm geht? Eigentlich komisch. Wo es doch eine Beziehung ist, die wir mit ihm haben, interessiert es uns überhaupt, wie es ihm geht. Und wenn wir auch über das Erleben reden, geht es uns wieder nur darum, was erleben wir mit ihm, was auch seine Berechtigung hat. Aber was will Christus mit mir erleben? Was will er an mir sehen? Und ich glaube, ein Schlüsselvers dazu steht im Römer 8 und Vers 29, da schreibt der Apostel Paulus, Römer 8, 29, ich lese es gerade mal vor, 28 ist dieser bekannte Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, übrigens wir sind vorherbestimmt, aber wozu? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Was will Gott an uns sehen, dass wir so werden wie Jesus? Wir sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen, darum wäre das das Normalste. Der englische Theologe Selwyn Hughes ist 2006 gestorben, er hat so schön formuliert, gesagt, Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollten seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet werden. Und weil das die Hauptsache ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Also das Hauptziel ist, Jesus ähnlich zu werden. Und ich habe jetzt zwei Überschriften. Die eine ist, wenn wir Jesus ähnlich werden sollten, wie sieht das aus? Mit anderen Worten, wie sieht Jesus aus, damit wir wissen, wie wir sein sollten, was wir ähnlich sein sollten. Und dann die zweite Hauptfrage, wie funktioniert es, dass wir Jesus ähnlich werden können? Die zwei Punkte. Punkt Nummer eins, wie sollten wir werden? Wie sieht das aus, wenn ein Mensch Jesus ähnlich wird? Ich möchte dazu lesen aus Lukas Kapitel 6, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr es gerne aufschlagen. Lukas 6, Vers 27 und folgende. Und da sagt Jesus diese Worte. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete die andere dar. Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Dann lesen wir im Vers 35, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne wieder zu erhoffen. Wir lesen hier, unsere Feinde sollten wir lieben, denen Gutes tun, die uns hassen, jene segnen, die uns fluchen, für die beten, die uns beleidigen, etwas geben, wenn jemand bittet, barmherzig sein und so weiter. Die Frage ist, warum fordert Jesus das von dir und von mir? Und die Antwort ist ganz einfach, weil er genau so ist. Jesus würde nie etwas von dir oder von mir fordern, das er selbst nicht ist oder tun würde. Warum sollten wir unsere Feinde lieben? Weil Jesus seine Feinde liebt. Warum sollten wir jene segnen, die uns fluchen? Weil Jesus jene segnet, die ihn fluchen. Warum sollten wir geben, ohne zurückzuverlangen? Weil Jesus gibt, ohne zurückzuverlangen. Jesus würde nie etwas fordern, das er selbst nicht tut. Dann ist noch dieser wunderbare Vers im Lukas 6 und dann im Vers 35 lesen wir, liebet eure Feinde, tut Gutes und so weiter. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er, der Höchste, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Hast du das gewusst? Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Ich habe immer gewusst, dass Gott gütig ist gegen die Dankbaren und die Netten, aber Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Und dann sagt er noch, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn ich so das durchlese, komme ich zum Schluss. Jesus ist nicht nur gut, Jesus ist exzellent. Er ist nicht nur in Ordnung, er ist der Beste. Wir erinnern, wir haben ja Frühstückspension, haben ein paar Gäste aus Wien gehabt und die haben über Kirche geschimpft und so weiter. Das kommt ja auch oft genug vor, ob zu Recht oder Unrecht. Aber dann habe ich gesagt, es geht ja nicht in erster Linie jetzt um die Organisation Kirche, es geht um Jesus. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube ja, Jesus ist eh ganz in Ordnung. Dann habe ich gesagt, der ist nicht in Ordnung, der ist der Beste. Und seht ihr, es ist aber nicht nur mit Jesus so, dasselbe gilt für Gott, den Vater. In Matthäus 5 zum Beispiel, die Bergpredigt, da lesen wir in Matthäus 5 und Vers 44, sagt Jesus, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist, denn er, der Vater, lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und dann sagt er noch im Vers 46, denn wenn ihr die liebt, die auch euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Jesus sagt hier, der Vater im Himmel, der lässt es regnen über die Guten und die Bösen, über die Gerechten und die Ungerechten. Und ein wichtiges Prinzip zu verstehen, Christen werden bei Gott nicht bevorzugt. Das ist einfach ein großes Missverständnis. Gott schickt nicht Regen an den gläubigen Bauern und beim Atheisten ist Dürre. Gleich viele Christen sterben in Verkehrsunfällen wie Atheisten und die Qualle im Meer fragt auch nicht, ob du Hindu, Agnostiker oder Christ bist. Das ist oft die Frage, was ist dann der Vorteil, Christ zu sein, wenn Gott sowieso alle gleich behandelt? Und die Antwort ist einfach. Die Umstände sind für einen Christen nicht unbedingt besser. Aber als Christ weiß ich jede Minute meines Lebens, dass Gott bei mir ist, mit mir geht und mit mir leidet im Leid. Ich bin nie allein, ich bin nie verlassen. Ein Christ, der mit Jesus lebt, wird nicht bewahrt vor schlimmen Dingen des Lebens. Auch Christen verlieren ihre Kinder, werden krank und haben Krebs. Statistisch genauso viel wie Atheisten. Und wenn ein Christ glaubt, dass Gott ihn besser behandelt als einen Nichtchristen, dann wird er extrem frustriert werden. Weil Gott lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute, Gerechte und Ungerechte. Und Gott ist gütig zu den Undankbaren und den Bösen. Diese Tatsache übrigens, dass Gott auch den Ungläubigen gegenüber gütig ist, hat die Gläubigen immer schon irritiert. Das müssen wir im Psalm 73 lesen. Der hat fast den Glauben verloren darüber. Er hat gesagt, die Gottlosen sind immer sorglos, denen geht's gut, wozu bin ich überhaupt gläubig? Jeremia im Kapitel 12 schrieb, warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich? Ich kapiere das nicht. Und so weiter. Die äußeren Umstände eines gottesfürchtigen Menschen und einem gottlosen Menschen sind im Durchschnitt dieselben. Allerdings geht der Gottesfürchtige mit Gott durch seine Tragödien und teilt mit Gott seine Freude. Und ein Merkmal, dass wir Kinder des Höchsten sind, ist, dass wir nicht nur jene Menschen lieben, die auch nett zu uns sind, sondern dass wir auch jene Menschen lieben, die uns das Leben schwer machen. Jesus sagt in Matthäus 5, 46, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die von den Nationen? Es ist so, wenn du nur die liebst, die auch dich lieben, dann bist du ein super Steuereintreiber. Aber mehr nicht. Denn das macht jeder. Wenn du nur die grüßt, die auch dich grüßen, ja, das tun die Jäger auch und der Fischerclub und die Bergretter und die Fußballer. Dazu brauchst du kein Christ sein. Denn das ist normal. Und Jesus sagt, das, was ich erleben will mit euch, ist, dass ihr so werdet wie ich. Es ist interessant, ich habe das Vorrecht, in vielen Gemeinden zu predigen, von charismatisch bis konservativ, und ich bin sehr dankbar dafür. Es freut mich. Es ist oft witzig, oder eher traurig manchmal. Ich predige Vormittag in einer Gemeinde und am Abend in einer anderen. Und Vormittag in der Gemeinde, das ist vielleicht eher ein bisschen eine konservative Gemeinde, ist ein bisschen steif, gibt es ja bei uns und bei euch auch. Meine Gemeinde, wo ich aufwachse, am Dorf, evangelisch, sitzen die Eltern, Frauen nach links, die Männer rechts. Da ist nicht viel mit Emotionen und so. Gell? Wenn da jemand so tut, das ist schon Ekstase. Ja, ihr lacht, in der Schweiz geht es mir auch ähnlich. Gell? Aber die haben sich alle recht lieb. Die schütteln sich die Hände, umarmen tun die nicht, aber die schütteln sich die Hände, begrüßen sich, die haben sich alle recht gerne. Und dann sage ich Ihnen, dass ich am Abend dann in einer Gemeinde predige, die 3 Straßen weiter ist, da verziehen sie nur ihr Gesicht und sagen nicht mehr viel. Du weißt, die können sie nicht allzu sehr leiden. Am Abend dann bin ich bei der anderen Gemeinde, ganz andere Kultur, andere Vergangenheit, da geht es eher laut zu, da weiß ich schon von 500 Meter Entfernung, wo die Gemeinde ist. Eher unorthodox, beten in Zungen, legen die Hände auf, ganz andere Kultur. Aber weißt du was, die haben sich alle unheimlich lieb. Die umarmen sich, die sind lieb zueinander. Und dann sage ich, dass ich Vormittag in der Gemeinde war, verziehen sie nur das Gesicht ein bisschen oder lächeln. Aber weißt du was, das ist nicht, was uns Christen auszeichnet. 2 Straßen weiter ist noch ein Fußballclub, die haben sich auch gerne. Die trinken Bier, singen interessante Lieder, sprechen ein bisschen andere Sprache, aber die haben sich auch alle ganz lieb. Das tun auch die Zöllner. Dazu brauchst du kein Christ sein und keine Gemeinde gehen. Wisst ihr, wie christliche Nächstenliebe aussieht? Wenn die erste Kirche über die andere Kirche sagt, wir haben nicht in jedem Punkt dieselbe Meinung, wir verstehen die Bibel in dem und dem Punkt ein bisschen anders, aber Jesus hat die genauso lieb wie uns. Er ist für sie gestorben und auferstanden, genauso wie für uns. Das sind unsere Geschwister, wir sind so froh, sie in unserer Stadt zu haben. Was könnten wir euch Gutes tun? Da beginnt überhaupt erstmal Nächstenliebe unter Christen. Und dann, ein paar Straßen weit, ist noch der Fußballclub. Und die hat Jesus genauso gerne wie uns. Und Jesus will die genauso gewinnen, weil sie wertvoll und liebe Menschen in den Augen Gottes sind, die seine Gnade brauchen. Wie können wir denen helfen, um Jesus kennenzulernen? Da beginnt christliche Nächstenliebe. Alles andere machen die Steuereintreiber. Dazu brauchst du kein Christ sein. Interessant, ich war vor ein paar Monaten in Toronto auf einer Pastorenkonferenz gepredigt dort. Und da habe ich einen lieben Freund. Und der hat mir erzählt von einem Mann, den er getroffen hat vor kurzem. Ich habe den persönlich nicht getroffen jetzt. Ein gewisser Pastor Carlos Ortiz. Der ist Pfarrer in Buenos Aires. Oder war es zumindest. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch ist. Ich habe mich jetzt nicht erkundigt. Aber dieser Carlos Ortiz, der war Pfarrer in der am schnellsten wachsenden Kirche in Buenos Aires. Und eines Sonntags, das ist jetzt Jahre aus, ging er auf die Kanzel, so wie hier, und hat eine Predigt vorbereitet gehabt über Liebe Gottes, griechische Worte, alles gut ausgearbeitet. Aber er konnte das nicht predigen, er konnte nur sagen, liebet einander. Dann hat er sich wieder hingesetzt. Peinliche Stille. Dann nach 5 Minuten ist er wieder raufgegangen und hat gesagt, liebet einander. Hat sich wieder hingesetzt. Seine Frau hat gedacht, er hat durchgeknallt. Nach dem 3. Mal, extrem peinliche Stille hat er erzählt, hat es wieder gesagt, sich hingesetzt. Auf einmal hat in den Hinterreihen hat ein Mann seinen Nachbarn gefragt, wie heißt du eigentlich? Und zu reden begonnen mit dem. Und dann haben 2 andere begonnen, miteinander zu reden. Und innerhalb halben Stunde hat die ganze Kirche miteinander geredet. An diesem Morgen im Gottesdienst haben 28 arbeitslose Menschen eine Arbeit gefunden. Und alleinstehende Mütter haben Hilfe gefunden für ihre Kinder. Hätte dieser Pfarrer nur eine gute Predigt über Liebe gehalten, mit all den griechischen Wörtern, wären 28 Menschen arbeitslos nach Hause gegangen. Und wisst ihr was? Es wäre jedem völlig egal gewesen. Interessant, dieser Carlos Ortiz hat gesagt, 3 darauffolgende Sonntage hatte er keine Freiheit zu predigen. Er ging rauf, die ganze Kirche hat wieder gehört, was kommt. Er hat gesagt, liebet einander. 3 Sonntage. Über dieses Monat haben 300 Mitglieder diese Kirche verlassen. Und der Pfarrer Carlos Ortiz hat gesagt, es war das Beste, was uns passieren konnte. Weil diese Menschen waren nicht interessiert am christlichen Leben, die waren nur interessiert an inspirierenden Predigten. Das war natürlich ein gottgegebener Moment, das kannst du nicht kopieren. Aber woran sollte ein Christ erkennbar sein? Nicht, dass er Sonntag in der Kirche sitzt und inspirierende Predigten hört, sondern Jesus sagt an dieser Liebe, dass man dem Nachbarn etwas Gutes zeigt, dass wir bekannt sind, das sind Menschen, die sind positiv und da ist Gottes Segen dahinter. Jetzt ist die Frage, das heißt, in welches Bild sollten wir verwandelt werden? Wir sollten Jesus ähnlich werden. Wie ist Jesus? Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen. Das ist das Bild Jesu. Jetzt stellt sich die Frage, Kann man einen solch positiven, liebevollen Lebensstil anlernen? Muss ich mich jetzt disziplinieren? Hat es mit Gehorsam zu tun, mit Disziplin? Oder ist es manchen in die Wiege gelegt, so zu lieben und anderen eben nicht? Und darum zur zweiten Hauptfrage. Wie geht diese Verwandlung vor sich? Wie funktioniert das? Wenn man Pädagogik studiert, warum Menschen tun, was sie tun, das heißt die Motivation, dann kann man das auf 4 Stufen reduzieren. Und zwar gibt es sicher ein paar Pädagogen unter euch, Lehrer oder Erzieher oder was immer. Wenn du Eltern bist, bist du sowieso Pädagoge auch, wenn auch nicht studiert. Die niedrigste Art von Motivation, das lernt jeder Pädagoge, ist, wenn ein Mensch gewisse Dinge tut, nur um nicht bestraft zu werden. Und ich nehme immer einen Vergleich von Kind und dann Christ. Ein Kind lernt für die Schularbeit, das ist die Motivation, nur um zu Hause vom Vater nicht geschlagen zu werden. Das ist die niedrigste Motivationsstufe. Es ist eine Motivation, aber die niedrigste. Übertragen auf das Christsein, ein Mensch glaubt an Jesus nur, um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist eine Motivation, aber die allerniedrigste. Die nächste Motivationsstufe ist, wenn ein Mensch etwas tut, damit er eine Belohnung bekommt. Das heißt, das Kind lernt für die Schularbeit, damit es Zuneigung bekommt oder 20 Euro bekommt, wenn es ein Einser hat. Belohnung ist die Motivation. Ein Christ bemüht sich, christlich gut Werke und so weiter zu tun, zu beten, zu fasten, zu geben, damit er eine Belohnung im Himmel kriegt. Das ist die zweite Motivationsstufe. Die dritte ist, ein Mensch tut etwas, er verhält sich entsprechend, weil er sich an gewissen Normen orientiert. Das heißt, das Kind lernt für die Schularbeit, weil in dieser Familie ist halt jeder ein Doktor, in dieser Familie hat nie jemand einen Dreier gehabt. Das ist die Norm der Familie und die muss eingehalten werden. Und dann sagt man halt, warum soll ich das nicht tun? Das gehört sich eben nicht. Da ist eine gewisse Norm, das gehört sich nicht. Warum, wissen wir nicht genau, aber es gehört sich nicht. Ein Christ tut gewisse Dinge, weil das ist die christliche Norm, zumindest in dieser Umgebung oder in dieser Gemeinde. Ein Christ geht nicht in die Bar, trinkt keinen Alkohol oder was immer. Warum nicht? Das ist so. Das ist die Norm. Und darum tun wir gewisse Dinge. Wir lügen halt nicht, das gehört sich nicht, das tut man nicht. Es steht so in der Bibel. Wir können den Nachbar zwar nicht leiden, aber die Bibel sagt, du sollst ihn lieben, so quetscht halt ein Lächeln raus. Du orientierst dich an Normen. Und dann gibt es noch die vierte, die höchste Stufe der Motivation. Wenn ein Mensch etwas tut, um der Beziehung, um der Liebe willen. Das heißt, das Kind lernt für die Schularbeit nicht aus Angst bestraft zu werden, nicht wegen der Belohnung halber, nicht weil es sich so gehört, das Kind lernt für die Schularbeit, weil es den Vater liebt. Ich will dem Vater Freude machen. Das Kind weiß, wenn ich einen Fünfer habe, einen Fleck sagen wir, der Vater liebt mich genauso. Ich kriege vielleicht genauso eine Belohnung, ich weiß es nicht. Und ich breche keine Norm, aber ich habe meinen Vater so gerne und darum will ich lernen, immer Freude machen. Und das ist im Christsein ebenfalls die höchste Motivationsstufe, wenn wir nicht Dinge tun aus Angst vor Strafe oder vor der Hölle oder weil wir mal eine Belohnung kriegen, eine Krone oder irgendwas oder weil es sich halt so gehört, sondern weil wir unseren Vater lieben. Und nur diese Motivationen, das ist der Schlüssel, nur diese Motivationsstufe verändert mein inneres Wesen, mein Denken. Alles andere wird von außen gesteuert, aber verändert den inneren Menschen nicht. Das ist so wie bei der Geschichte, wo Vater fährt mit dem Auto und der kleine Junge, der steht hinten auf der Rückbank vom Auto und der Vater sagt, Junge, setz dich hin. Der Junge bleibt stehen. Vater fährt weiter, sagt der Junge, setz dich auf der Stelle hin. Der Junge bleibt stehen. Dann sagt der Vater, setz dich auf der Stelle hin und schnall dich an, sonst bleibe ich stehen und dann gibt's was. Dann setzt er sich hin und dann sagt er, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich immer noch. Seht ihr? Das ist der Punkt. Angst oder nur der Belohnung wegen oder nur der Norm wegen, äußerlich sitzen wir. Aber innerlich ist nichts geschehen. Denn das geschieht nur aus Liebe. Und darum sagt Römer 12, Vers 2, das ist der Bibelvers, der an meinem Ehering steht. Wir haben uns gegenseitig einen Bibelvers gegeben bei der Hochzeit. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt Paulus, sondern ändert euch wie? Durch die Erneuerung eures Denkens. Wie wird das verändert? Durch liebevolle Beziehungen. Und da ist die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontale Beziehung zu den anderen Menschen. Das ist Leben. Und darum, um verwandelt zu werden, braucht es folgende Voraussetzungen, um diese Verwandlung zu erleben. Und ich habe vier Unterpunkte jetzt nur ganz kurz. Vier Dinge, die es braucht, damit ein Mensch aus Liebe von innen heraus in Christus verwandelt wird. Punkt Nummer 1 ist ein ziemlicher logischer. Du musst Jesus Christus persönlich kennen, nicht nur über ihn Bescheid wissen. Wenn du an deiner Ehe arbeiten möchtest, dann braucht es eine Voraussetzung. Du brauchst einen Ehepartner. Das ist ziemlich logisch. Ohne Ehepartner kannst du nicht an deinem Eheleben arbeiten. Ich glaube, das ist verständlich, klar und einfach. Wenn du Christus ähnlich werden möchtest, wenn du in sein Bild verwandelt werden möchtest, dann musst du zuerst Christus kennen. Die Bibel nennt es an den Glauben, im Vertrauen, wiedergeboren werden, wie immer. Gibt es verschiedene Worte. Ihn aufnehmen oder einlassen. Dieser erste Schritt ist nicht nur biblisch, sondern total logisch und leicht nachzuvollziehen. Ohne Ehepartner kannst du nicht an deiner Ehe arbeiten. Ohne Christus kannst du nicht Christusähnlich werden. Ich glaube, das ist klar. Darum, falls jemand hier ist, ich weiß es nicht, wenn du Jesus noch nicht kennst, kann ich dich nie ermutigen, lass ihn jetzt ein. Geh zum Herrn und sag, Herr, ich will dir ähnlich werden und dazu brauche ich dich. Darum komme ich zu dir, ich bekenne meine Schwäche, ich weiß, ich brauche dich, komm du in mein Leben. Das ist der Beginn. Ohne dem können wir Jesus nicht ähnlich werden. Zweitens ist ein wichtiger Punkt, du musst Gott 100%ig vertrauen, dass er es nur gut mit dir meint. Das ist ein ganz wichtiger und sensibler Punkt. Wenn ich Jesus ähnlich werden will, dann muss ich glauben, dass Gott exklusiv ein lieber, ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist, der mich liebt, der mich kennt und der mich will. Mit anderen Worten, ich muss ein richtiges Gottesbild haben. Ein Gottesbild von einem Gott, der sich über mich freut und der nur das Beste für mich will. Die Frage ist, glaubst du das? Sagen natürlich dann viele, ja, aber die Bibel, die spricht so auch viel vom Zorn Gottes und seiner Gerechtigkeit und dass er richten wird und so weiter. Das stimmt alles. Aber es kommt darauf an, mit welchem Fundament du ausgehst. Siehst du, es gibt viele Christen, sehe ich, haben ein duales Gottesbild. Die glauben, ja, Gott ist schon liebend, aber Gott ist auch wahnsinnig zornig. Jetzt bist du nie sicher, welchen Gott habe ich jetzt vor mir, den liebenden oder den zornigen. Jesus ist uns ein bisschen lieber, der ist ein bisschen dynamischer, der scheint ein bisschen lieber und jetzt gehe ich lieber zu Jesus, weil beim Vater bin ich nicht ganz sicher. Ich karikiere das. Aber viele Christen leben so. Die Wahrheit ist die, die Bibel sagt ganz klar, Gott ist die Liebe. Die Bibel sagt nie, Gott ist Zorn. Ja, ein liebender Gott wird auch zornig sein. Aber auch der Zorn Gottes ist motiviert aus Liebe. Ja, ein liebender Gott ist eifersüchtig. Aber auch die Eifersucht ist motiviert aus Liebe. Ja, ein liebender Gott wird richten, aber selbst das ist motiviert aus Liebe, weil Gott Liebe ist. Wenn du das nicht glaubst, dann weiß ich etwas von dir. Du kannst dein Leben diesem Gott nicht ganz anvertrauen. Es gibt Bereiche, da hältst du zurück, weil du Angst hast, wenn ich das Gott gebe, der wird mich vielleicht missbrauchen. Es ist ein blödes Beispiel, aber ein wahres Beispiel. Als junger Christ, da war ich 19, 20, da hat es dann geheißen, wir sollten für unseren Ehepartner beten, weil Gott gibt uns den Ehepartner, den er will. Wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, wenn ich bete, Herr, gib mir die Frau, die du mir geben willst. Ich habe mir so gedacht, da wusste ich eine in unserem Bezirk, die ist so hässlich, wie sie nur sein kann. Aber sie ist gläubig. Sie betet jeden Tag für einen gläubigen Ehemann. Hier ist ein Freiwilliger, passt. Ich habe mich das klingt witzig, aber für mich war das real. Darum habe ich mich das nicht beten getraut, weil ich gedacht habe, wenn ich Gott da freie Hand gebe, der nutzt mich aus. Der gebraucht mich für seine Zwecke und ich bin halt nur ein Ding, ein Bestandteil davon. Als ich mit 15 Jahren gläubig wurde, als Christus mich gefunden hat, habe ich versucht, halbwegs dieses Christenleben zu leben. Aber ich habe dann bald eingesehen, ich schaffe das nie. Und als 18-, 19-Jähriger habe ich erkannt, dieses Leben, das Christenleben, das schaffe ich nie und habe den Stecker gezogen. Ich kam zur Überzeugung, Christsein ist für moralisch bessere Menschen geschaffen als ich. Ich habe dann angefangen, in Kirche, Christen, Bibel zu meiden. Bibel habe ich zwar noch gelesen, die konnte ich nie ganz weglesen, speziell Prediger, da steht, genieße deine Jugend, und man, ja, das gefällt mir. Dann steht zwar dabei, Gott wird dich richten, und man denkt, das kannst du überlesen und so weiter. Aber für mehrere Jahre lebte ich so, der nie etwas von Gott gehört hat. Wenn du mich gesehen hättest als 20, 21-Jähriger, der Typ hat keine Ahnung von Gott. Und da gab es aber Zeiten, ich wusste, Jesus ist da, aber ich habe ihm auch gesagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, es funktioniert für mich nicht. Und da gab es dann auch Momente, ich war Skilehrer, da war schon mit Party und Trinken und Frauen, das ist halt relativ normal gewesen. Aber dann habe ich schon gedacht, bei Momente, wenn ich jetzt übertreibe und Jesus kommt jetzt zurück, dann geht es in die Hölle. Ich war dann 1985 in Australien, auch als Skilehrer, und ich habe dann danach auf einer Farm gearbeitet. Die haben große Farmen, es gab da 10.000 Schafe immer gehabt und Traktor gefahren halt tagelang, 5 Kilometer die Richtung und so weiter, ein bisschen langweilig. Aber auf dieser Farm ein paar Monate, ich war nur alleine. Der Manager hat mir früh gesagt, was ich tun muss, nur Schafe und Traktor, nicht viel mit Versuchung. Und in der Zeit habe ich wieder begonnen, meine Bibel zu lesen. Eigentlich aus Langeweile, weil es war sonst nicht viel. Und da habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und ich werde mein Leben ändern. Ich will nicht mehr so weiterleben, wie ich jetzt gelebt habe. Und da habe ich dann auch Römerbrief gelesen und so, wo steht, niemand kann dich aus seiner Hand reißen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn ich untreu bin, bleibt er doch treu und so weiter. All die Dinge habe ich gelesen. Und wisst ihr was, ich hatte fast Angst davor, das zu glauben. Denn ich dachte, wenn ich jetzt noch glaube, dass es egal ist, wie ich lebe und der hat mich trotzdem gerne und der bleibt treu, auch wenn ich untreu bin, dann lebe ich erst wie ein Wilder. Aber wisst ihr, was geschehen ist? Genau das Gegenteil. Von der Zeit an hat es mir so eine Freude gemacht, zu Jesus zu gehören. Die Liebe hat mich so überwältigt, dass es plötzlich von einem Dienstverhältnis mit Jesus zu einer Liebesbeziehung mit Jesus wurde, auf die ich stolz war. Wo ich gesagt habe, zu diesem Herrn will ich gehören. Nicht aus Pflichtbewusstsein, weil es halt so sein soll, sondern weil ich ihn liebe. Und eins kann ich heute ehrlich sagen, ich bin stolz, zu Jesus zu gehören. Schuld hat mich nie motiviert, mit Freude Jesus nachzufolgen. Höchstens, wie man einen Hund rausjagt bei Regen in die Nässe. Und sieh, der Unterschied ist der, unterwirfst du dich Jesus, Gott dem Vater, aus Angst oder ergibst du dich aus Liebe? Und das kommt auf dein Gottesbild drauf an. Darum Punkt Nummer zwei, wenn wir so werden wollen wie Jesus, Jesus ähnlich werden, müssen wir glauben, dass Gott es absolut gut mit uns meint. Seht ihr, es stimmt schon, Satan ist der Fürst dieser Welt, aber Satan ist nicht mehr mein Fürst. Mein Fürst ist der Friedefürst. Und darum glaube ich, dass was immer mir geschieht, Vater gefiltert ist und erst dann auf mich zukommt. Dritter Punkt, wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, dann müssen wir aus seiner Kraft leben und nicht aus eigener Anstrengung. Es gibt ja, die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese Armbänder, vor Jahren waren die ganz populär, What Would Jesus Do, WWJD, einige von euch kennen das. Ich finde die super, die Bänder. Meine Kinder haben 10 oben, was weiß ich, und manchmal eine gute Gelegenheit zum Gespräch. Aber die Theologie würde ich mal hinterfragen. Was würde Jesus tun? Ich bin ja Skifahrer, das ist ja mein Beruf. Ich bin auch ein bisschen Rennen gefahren, war aber nie besonders erfolgreich, nur so Bauernrennen. Und ich werde mir jetzt beim nächsten Bauernrennen, wo ich mitfahre, da kaufe ich mir so ein Armband, da steht drauf, What would Buddy Miller do? Buddy Miller, das ist mal der Lieblingsfahrer von meinen Kindern, darum nenne ich den. Buddy Miller ist Amerikaner, super Skifahrer. Was würde der Buddy Miller tun? So ein Band kaufe ich mir und dann werde ich zum Rennen gehen und ich werde genau das tun, was der Buddy Miller tut und werde ich gewinnen. Wahrscheinlich nicht. Wisst ihr warum? Ich weiß zwar, ich habe Skifahren studiert, über mehrere Jahre, 4 Jahre lang. Ich weiß genau, was der Buddy Miller tut. Das Problem ist, ich kann es nicht. Weil ich weder die Kraft, noch die Koordination, noch die Balance habe wie er. Und darum kann ich nicht tun, was er tut. Dann wisst ihr was, diese Bänder, What would Jesus do, was würde Jesus tun? Ja, manchmal glaube ich schon zu wissen, was er tun würde, aber ich kann es nicht. Ich habe weder die Kraft, noch die Autorität und so weiter, das zu tun. Wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, dann müssen wir aus seiner Kraft leben, nicht aus meiner. Und manchmal, zumindest ich habe jahrelang so gelebt, so auf die Art, so Jesus, du bist so gut zu mir, du hast so viel für mich getan und jetzt krempel ich die Ärmel hoch und jetzt tue ich was für dich. Jetzt ist mein Turn. Und das muss kläglich daneben gehen, es geht gar nicht anders. Aber ich möchte euch noch ein Beispiel nennen. Wir haben zu Hause in die Berge, auch hier in der Schweiz, heuer ist echt viel Schnee wieder. Die letzten 2 Wochen, wir haben so viel Schnee wie schon Jahre nicht mehr, was echt super ist. Aber es ist halt viel Arbeit. Ich wohne ziemlich oben am Berg, also die Schneeschaufeln, mit der Zeit geht es da auf die Nerven. Aber Wir haben einen großen Parkplatz bei unserer Frühstückspension und der muss halt ausgeschaufelt werden. Und wenn viel Schnee liegt, dann hole ich mir den Traktor vom Schwiegervater, darum heirate immer die Tochter von einem Bauern, da ist ein Traktor auch dabei. Da hole ich mir den Traktor vom Schwiegervater und dann räume ich aus. Und ich sage ihm, Lukas ist, was weiß ich, jetzt ist er 20. Sag, Lukas, ich zeige dir jetzt, wie man den Parkplatz räumt, weil jetzt bin ich 3 Wochen unterwegs. Wenn es schneit, du bist jetzt verantwortlich, dass der Parkplatz geräumt ist. Ich zeige dir, wie es geht. Da mit dem Traktor, 100 PS oder was weiß ich, was der hat, räume ich in 20 Minuten, 30 Minuten den ganzen Parkplatz sauber aus. Alles super. Dann bringe ich den Traktor zurück zum Schwiegervater, nehme eine kleine Holzschaufel, drücke sie in Lukas in die Hand und sage, Lukas, wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du den Parkplatz genauso räumen wie ich. Das ist eine Riesengemeinheit. Frage, ist Gott gemein? So leben viele Christen. Jesus hat gesagt, ich tue nichts von mir aus. Alles, was ich tue, tut der Vater in und durch mich, nicht von mir. Und dann hat er gesagt, so wie ihr Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Jesus hat nicht mit dem Traktor in dieser Welt gelebt und uns eine Holzschaufel hinterlassen. Er hat gesagt, ich gebe euch dieselbe Kraft, die ich hatte. Und ansonsten wäre Jesus gemein und das ist er nicht. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gott uns gegeben hat, wo ich in der Früh aufstehe und sage, Herr, ich kann das nicht. Und der Herr weiß, und der Herr sagt, ich weiß, du musst es auch nicht können, aber ich lebe in dir, du geh nur, ich tue es. Dann sage ich, okay, Herr, ich gehe halt. Und wisst ihr was, die meisten Tage sind so, ich gehe nachts an den Bett und sage, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, was heute geschehen ist. Sagt, du musst auch nicht haben, aber ich habe sie. Wenn du gesegnet hast, ich weiß es nicht, dann sagt er, ich habe gesegnet, weil ich lebe. Aus seiner Kraft leben. Nicht wir bauen Gemeinde, Jesus baut seine Gemeinde und du bist nicht Gemeindebauer, sondern du bist ein Baustein im Bau. Und da haben wir ein großes Defizit oft. Wir glauben, wir sind Gemeindebauer. Nein, das ist Jesus. Wir sind das Gebäude. Und du bist auch als Pfarrer oder Prediger ein Stein im Gebäude und nicht derjenige, der das Gebäude baut. Und das ist so entspannend. Ich werde meine Gemeinde bauen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr seid die Zeugen, wie ich Gemeinde baue. Darum bezeugt und ich baue. Das ist extrem entspannend. Darum bin ich so gerne Christ. Ich muss die Welt nicht retten, das tut er. Und er wohnt in mir. Und wenn er diese Hände und Füße verwenden will, dann soll er es tun. Aber es ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, in der Gemeinschaft mit meinem Herrn zu leben, da treu zu sein, wo er mich hinstellt. Alles andere ist seine Sache. Aus seiner Kraft leben. Und das Letzte, darüber haben wir eigentlich vormittag schon geredet, wir müssen, wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, müssen wir oder dürfen wir in dieser täglichen Beziehung mit Jesus leben. Seht ihr, alles, was du zu einem Eheleben brauchst, ist ein Ehepartner. Das stimmt. Aber nachdem du den Ehepartner hast, musst du jetzt auch lernen, wie du mit diesem Ehepartner lebst. Und aufs Christenleben übertragen, alles, was du zum Christsein brauchst, ist Jesus Christus. Das stimmt. Aber jetzt muss ich auch lernen, wie ich mit diesem Christus alltäglich lebe. Nur ihn zu haben, genügt, stimmt. Aber ich muss auch lernen, wie ich mit ihm lebe. Und darum einer meiner Lieblingsverse im 1. Timotheus 4, Vers 7, da sagt er, übet euch in der Gottesfurcht. Es ist eine Übung. Im Englischen gefällt es mir noch besser, da steht, train yourself to be godly. Trainiere dich, ein göttliches Leben zu führen. Es ist eine Übung. Auch reden muss man lernen. Auch mit der Frau reden muss man lernen. Auch beten kann man lernen. Nicht als Vorlage, sondern ich muss lernen, wie ich damit umgehe. Und das lernt man nicht in 10 Jahren. Da braucht man ein Leben und dann am Ende des Lebens hat man es ein bisschen gelernt. Wir sind heute sehr ungeduldig, finde ich. Ich bin ungeduldig, das ist eine meiner größten Schwächen. Ungeduld. Ich glaube immer, wenn ich was erkannt habe, dann muss morgen funktionieren. Nein, es ist eine Beziehung. Und seht ihr, ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet mit meiner Frau, mit Anne-Lore, aber ich muss jeden Tag wieder neu lernen, mit ihr zu leben. Nur weil es jetzt ein Jahr super funktioniert hat, heißt nicht, dass es nächstes Jahr super funktioniert. Weil es eine Person ist, die lebt, mit der ich im Umgang bin. Und so dürfen wir auch lernen, mit Jesus zu leben, auf ihn zu hören, mit ihm zu reden, ihn einzubeziehen, ihm zum Gegenüber machen in all meinem Denken. Und als letzter Satz noch, ich habe mal einen gewissen Frank Laubach gelesen, das war ganz interessant, so ein Tagebuch. Der hat gesagt, ich möchte für mich, dass einen Menschen anzusehen, dasselbe ist, wie für diesen Menschen zu beten. Seht ihr, wenn ich euch anschaue, ist egal jetzt, ob ich, wie heißt du nochmal? Richi, genau. Wenn ich ihn Richi anschaue, ich kann nicht anders, ich muss was denken. Ich schlafe ja nicht. Ich denke mal, der hat ein Bord, hätte ich auch mal gerne, funktioniert bei mir nicht oder was weiß ich. Irgendwas denke man. Und seht ihr, da ich ohnehin bereits was denke, kann ich sofort verbinden und sage, Herr, segne ihn. Das ist keine Anstrengung, weil ich denke ja bereits. Der Richi denkt sich auch was, wenn er mich anschaut. Denkt sich, mein Herr, endlich auf oder was? Kannst für mich beten. Keine Anstrengung, weil du siehst mich ja bereits an. Das heißt, in unserem Gedanken Jesus als unser Gegenüber machen und es mit ihm teilen. Keine Anstrengung. Paulus formuliert es im 2. Korinther 10, sagt er, jeden Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi bringen. Das ist das Prinzip. Die Gedanken, die wir ohnehin schon haben, das ist keine Produktion von Gedanken, das ist keine Anstrengung, auch kein Werk, weil du sowieso denkst. Aber sie einfach Jesus hinlegen. Und so beginnt man dann in der Gegenwart Jesus zu leben und zu sein. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast, deinem Sohn ähnlich zu werden. Danke, dass du uns auch nicht im Dunkeln gelassen hast, wie du bist, Herr Jesus. Du bist Mensch geworden, einer von uns, und hast uns als Mensch gezeigt, wie wir als Mensch leben können, in Abhängigkeit zu unserem Gott. Und so wie du, Herr Jesus, in Abhängigkeit zu deinem Vater als Mensch gelebt hast, so dürfen wir heute in Abhängigkeit zu dir als Mensch leben. Und lernen, jeden Tag neu. Und Vater, gewisse Wahrheiten, die kannten wir bereits vor 10 Jahren und haben sie wieder vergessen. Und das, was wir heute erkennen, haben wir nächsten Monat wieder vergessen. Und so wollen wir uns in unseren Gemeinden, in unseren Bibelstunden, in unserem Zusammenkommen immer wieder gegenseitig ermutigen, das Leben zu leben, das wir wieder vergessen haben. Nämlich in Gemeinschaft mit dir und zu anderen. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du lebst. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein guter und ein liebender Gott bist, der es gut mit uns meint. Danke, Herr, dass wir nicht aus eigener Kraft dieses Leben leben müssen und auch nicht können, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag neu leben dürfen. Und dass wir dich zum Gegenüber haben können in allen Dingen des Lebens. Dich einbeziehen. Und das bete ich, Vater, für die lieben Männer hier, für mich selbst, meine Familie, meine Mitarbeiter, Herr, dass das wahr sein darf und bleiben möge, in dieser Beziehung zu leben. Dazu hast du uns geschaffen, als dreieiniger, persönlicher Gott. Amen.